Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 18. März. Und wir kümmern uns heute um ein ganz großes Thema. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Oper. Wir hören überall große, große Fragezeichen, hinter denen meist auch noch ein Ausrufezeichen steht. Wie geht es weiter mit der Oper? Wie soll diese kostspielige Kunst mit den Chören, mit dem Orchester, mit den großen Bühnengewerken und in den alten Häusern in Zukunft überhaupt noch funktionieren? Auf der einen Seite gibt es Häuser, die durchaus erfolgreich sind. Die Bayerische Staatsoper meldet gerade 99% Auslastung. Auf der anderen Seite sehen wir in Städten wie Berlin oder Leipzig, dass unbedingt auch gekürzt werden muss, weil die Kommunen bzw. die Städte nicht genügend Geld haben. Gleichzeitig gibt es Tarifsteigerungen und es stellt sich eine grundsätzliche Frage: Wozu brauchen wir in unserer Zeit überhaupt diese alte Form der Oper? Was hat sie uns zu sagen? Was kann sie sagen, was andere Künste uns nicht sagen? Fragen, die nicht nur Timothée Chalamet stellt, sondern auch viele Politikerinnen und Politiker und viele Leute überhaupt. In den letzten Jahren dieses Podcasts haben wir unglaublich viele Intendantinnen und Intendanten interviewt, unter anderem Viktor Schoner, der die Oper in Stuttgart leitet und gerade einen spannenden Aufsatz geschrieben hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Zukunft der Oper und die Bedeutung, die ein Opernhaus besonders auch in der Region als Diskussionsort spielen muss. Mit Serge Dorny, der, ich habe es eben schon gesagt, gerade eine 99%ige Auslastung an seiner Bayerischen Staatsoper vermeldet hat, mit Tobias Kratzer, der seinen Job als Regisseur erweitert hat, indem er Intendant an der Hamburgischen Staatsoper geworden ist und dort jetzt schon einiges umgekrempelt hat, aber auch ein Haus übernommen hat, in dem die Auslastung unter 50% lag. Wir sprechen mit Stefan Herrheim. Er ist Intendant am Theater an der Wien, mit Aviel Chan, der die Deutsche Oper in Berlin übernehmen wird, und mit Matthias Schulz, der derzeit in Zürich ist und davor lange die Staatsoper unter den Linden mit Daniel Barenboim geleitet hat.
Also es ist schon so, dass diese Budgets sehr unter Druck sind, dass natürlich auch der Druck steigt, zukünftige Politikergenerationen, auch die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass das, was wir machen, wirklich wichtig ist. Und da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, auch nicht bedeutungsbesoffen zu sein, dass wir wirklich gut und sehr handfest erklären, warum es uns braucht.
Das war Matthias Schulz aus Zürich, der hier nochmal ganz klar macht, ja, die Oper, die muss sich heute legitimieren, politisch legitimieren, natürlich, weil sie von uns allen bezahlt wird und weil Oper eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das merken derzeit vor allen Dingen jene Intendantinnen und Intendanten, die in maroden Häusern spielen. Es gibt viele marode Häuser, weil die meisten Opernhäuser wurden nach dem Krieg gebaut oder grundsaniert. Ja, und genau jetzt ist die Zeit gekommen, in der diese Sanierung oder eben diese Bauten zerbröseln und zerbröckeln und zerfallen. 2 Milliarden Euro stehen auf der angenommenen Rechnung, um die Oper in Stuttgart wieder zu renovieren. Und dort ist Intendant Viktor Schoner. Aber der zeigt sich zuversichtlich, dass es eine Stadtgemeinschaft und Politiker innerhalb der Stadt gibt, die diesen Umbau mittragen wollen.
Und schauen Sie, über das Schloss Neuschwanstein diskutiert ja auch keiner, ob man das renovieren oder erhalten soll. Und so ist es auch für diese Opernhäuser. In China werden Opernhäuser gebaut, in Skandinavien werden Opernhäuser gebaut und die deutsche Gesellschaft glaubt, wir brauchen keine Identifikationsorte in den Downtown-Situationen einer bürgerlichen, das sage ich ganz bewusst, Stadt. Ich glaube, diese Diskussion ist verschoben. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass mit der Kunst, die in diesen Räumen stattfinden, sogenannte relevante Themen behandeln, und gleichzeitig weiß die Gesellschaft, dass es diese Räume braucht. Stellen Sie sich mal vor, wir lassen all diese Räume versanden. Ich stelle die Frage an unsere Hidden Champions hier in der Region immer negativ, ex-negativo. Was würde denn passieren? Man würde das Opernhaus Stuttgart verfallen lassen. Ich glaube, dann wären Sie alle einig, dass Fachkräftemangel und international wichtige Leute für Bosch, Mercedes, Porsche, Allianz, dass die hier auch ungern nach Stuttgart kämen.
Das Opernhaus mitten in der Stadt ist für Viktor Schoner also auch ein gesellschaftlich relevanter Ort, ein Ort für nicht nur das Selbstbewusstsein einer Stadt, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Und ähnlich sieht das Matthias Schulz in Zürich. Undenkbar, sagt er, dass die Zürcher Bürgergesellschaft sich entscheiden würde, das Opernhaus nicht mehr zu bespielen.
Wenn man jetzt an das Opernhaus Zürich rangehen würde, dann würde man in der Schweiz sozusagen an die Kunstform Oper gehen. Und es gibt schon noch hier einen extrem hohen Konsens, dass es solche kulturellen Ankerpunkte braucht, dass es Oper braucht, dass es auch ein herausforderndes Musiktheater braucht. Man ist auch durchaus stolz, auch wenn ich dieses Wort immer schwierig finde, aber man ist durchaus stolz auf dieses Opernhaus. Und das ist schon spürbar, dass es zu einer kompletten Gesellschaft dazugehört. Davon bin ich überzeugt und davon gilt es uns natürlich auch immer wieder, alle zu überzeugen.
Bevor wir gleich weitermachen mit der Zukunft der Oper, ich freue mich, dass unser heutiger Podcast unterstützt wird von Leipzig Tourismus. Große Komponisten können ja bekanntlich schnell zu großen, aber auch sehr toten Mythen werden. Das ist anders in Leipzig. Hier sind die Musikerinnen und Musiker stets lebendig in der ganzen Stadt erlebbar, zu spüren und mitten in unsere Zeit gestellt. Nicht nur durch die zahlreichen Komponistenhäuser in der Oper oder im Gewandhaus, sondern auch durch die vielen Festivals. Da ist natürlich das Bachfest vom 11. bis 21. Juni, das jedes Jahr im Juni die großen Interpreten anlockt, aber auch eine Open Stage bietet. Oder die alljährlichen Mendelssohn-Festtage im November. Außerdem feiert Leipzig 2026 noch einen ganz besonderen Komponisten. Im Zentrum steht Albert Lortzing vom 24. April bis zum 3. Mai mit Aufführung seiner Opern, mit Konzerten innerhalb des A Cappella Festivals und ebenfalls mit einer Open Stage und zahlreichen Veranstaltungen rund um das Leben des Publikumslieblings und Revolutionärs von 1848. Schaut doch einfach mal, was euch interessiert und fahrt einfach mal hin nach Leipzig, in die Stadt, in der klassische Musik lebt. So, und jetzt geht's weiter mit unserer Suche nach der Zukunft der Oper.
Und es ist schon aber so, dass man mit dem, was Sie beschrieben haben, dass Bauprojekte plötzlich vielleicht auf die längere Bank geschoben werden, dass man dann schon plötzlich auch Zahlen vergleicht. Wenn man also Opernhäuser in Kindergärten aufrechnet, dann ist es schwierig. Ja, wenn man sie allerdings in Eurojets oder so, dann ist es wieder besser. Also es ist so, man muss halt diese Diskussion führen und wir müssen zeigen, warum wir relevant sind. Und deswegen müssen wir auch alles dafür tun, so zugänglich zu sein, wie es nur irgendwie geht.
Zugänglichkeit ist sicherlich das eine. Das andere ist aber natürlich auch eine künstlerische Relevanz beziehungsweise eine künstlerische Bedeutung, die das Theater, die ein Opernhaus für die jeweilige Stadt haben muss. Und wir nehmen immer an, dass nur weil die Opernhäuser in der Stadt stehen, die Relevanz schon gegeben ist. Aber ist das wirklich noch so? Stefan Herrheim, selber Regisseur und Intendant am Musiktheater an der Wien, ist sich da gar nicht so sicher. Im Gegenteil, er findet es gut, dass wir uns immer wieder neu befragen müssen, was die Oper überhaupt soll.
Obwohl wir meinen, sehr genau so wissen, was Theater bedarf und ist, ist es ja eine Sinnsuche, die etwas öffnen muss. Und wenn wir überhaupt nicht mehr in der Lage ist, jenseits der Selbsterhaltung als Betrieb Kunst zu buchstabieren und gemeinsam in eine Form zu bringen mit lebendigen, fragenden Menschen zusammen, dann haben wir eigentlich unseren Auftrag verfehlt. Und darum geht es mir, diese Räume so öffnen und aktiv mit Gleichgesinnten zu betreten, um letztendlich auch eine Öffentlichkeit einzuladen zu diesem Diskurs, zu dieser Hinterfragung des Seins.
Ja, vielleicht zeichnet das die Oper aus. Sie muss groß denken und will Antworten auf nicht weniger als die Frage des Seins geben. Aber dazu muss natürlich eine Struktur vorhanden sein. Und diese Struktur, wie Stefan Herrheim sagt, ist im andauernden Wandel. Und das weiß er selber, denn er hat an vielen Häusern als Regisseur gearbeitet, war frustriert und will als Intendant nun vieles anders machen. Auch das eine Neudefinition von Oper.
Als Intendant bin ich ja nicht aufgrund meiner großen Erfahrungen als Manager geholt worden, sondern eben, weil ich auf 25 Jahre Theatererfahrung zurückblicke als Regisseur, der auch entsprechende Bedürfnisse hatte, ein Haus künstlerisch zu prägen mit meinem eigenen Handschrift, aber auch mit Ansprüchen, die ich andere Menschen, Kollegen, Gleichgesinnten, Mitstreiter irgendwie zur Verfügung stellen will. Und die finde ich hier tatsächlich wenigstens grundsätzlich. Darunter habe ich ja in Anführungsstrichen sehr gelitten, auch als Freiberufler, der zwar an fantastischen Adressen und eigentlich wählen kann, an welchen Haus ich gehe, weltweit, um ein Stück zu machen. Aber wenn ich dann nach 2 Jahren Planung und einer Abgabeprozedere ankomme und merke, hier weiß ich überhaupt nicht mehr, warum ich überhaupt geladen wurde, um dieses Stück zu machen, ja, in einer Konstellation, die auch gar nicht mehr richtig so stattfindet, weil man inzwischen sehr flexibel eben umgeht mit dieser Idee, Ensemble, wer singt was, wer dirigiert, wie kommt was zusammen, wie wird auch so eine Produktion letztendlich disponiert, aus der Konsequenz einer künstlerischen Vision heraus. Da gibt es sehr viele Widersprüche, die schwer zu vertreten ist, meines Erachtens. Aber darauf guckt ja auch kein Mensch. Alle gehen ja davon aus, ein Künstler kriegt die optimalen Bedingungen und hat ja jede Chance, sich unter Beweis zu stellen. Aber das stimmt nicht, weil Oper ist ein gemeinsames Projekt und braucht eben diese größere demokratische Idee, um sich selbst überhaupt gerecht werden zu können. Und diese treu und konsequent zu verfolgen, ist eine riesige Aufgabe.
Stefan Herrheim spricht hier etwas ganz Existenzielles an und vielleicht tatsächlich eine Grundkrise dieser Kunstform Oper, die sich immer in einer Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Was er sagt, ist, dass am Anfang des Denkens inzwischen vielleicht an vielen Häusern nicht mehr die Kunst oder ihre Aussage oder das Machen der Kunst steht, sondern dass das System Opernhaus mit all seinen Gewerken und all seinen Komponenten und all seinen Abhängigkeiten tatsächlich das Machen von Kunst definiert, dass also die Struktur der Oper sich über die Kunst gelegt hat und ja sogar die Kunst bestimmt. Herrheim geht es in seiner Arbeit darum, zurück zur Leidenschaft der Oper zu kommen und vom künstlerischen Handeln aus die Strukturen neu zu denken. Und ich glaube, dass er da mit seinem Regiekollegen, aber eben auch mit seinem Intendantenkollegen Tobias Kratzer, der jetzt an der Hamburgischen Staatsoper das Ruder übernommen hat, auf einer Wellenlänge schwimmt. Aber bevor Tobias Kratzer überhaupt über die Kunst an sich redet, redet er erst einmal über das Selbstverständnis, was er als Intendant vielleicht auch neu kennenlernt, das Selbstverständnis des Opernhauses für das Publikum.
Ich finde das wichtig, weil für das Publikum ja ein Opernbesuch ein Gesamterlebnis ist. Und da ist natürlich der zentrale Teil, das, was auf der Bühne stattfindet, dass das irgendwie Spaß macht, dass das eine Exzellenz hat, dass das eine Bedeutung hat. Aber ich glaube, für jeden Besucher, jede Besucherin ist auch, wie kommt man rein, wie wird man begrüßt, wo gibt man seine Garderobe ab, was kann man in der Pause essen oder trinken, mindestens genauso Teil eines gelungenen Abends. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier vom Regisseur zum Intendanten gewechselt bin, denke ich diese Aspekte oder versuche ich diese Aspekte als Teil der Gesamtinszenierung eines solchen Abends natürlich adäquat mitzudenken. Es gibt ja sehr, sehr verschiedene Gründe, warum Menschen in ein Opernhaus gehen. Und natürlich ist einer derer, die mich als sozusagen von der Kunst her kommender am meisten interessiert, sich mit dem Werk und der Inszenierung und der Musik auseinanderzusetzen. Aber es gibt ja auch Gründe, einen Geschäftspartner zu zeigen, was es in der Stadt so gibt, nochmal den alten Hochzeitsanzug auszuführen. Das sind ja alles legitime Gründe. Und ich finde sozusagen als Haus einen dieser Gründe auch nur im Ansatz zu verachten, fände ich sozusagen eine komplette Missachtung des Publikums.
Tobias Kratzer tritt hier mit einem grundsätzlich neuen Gedanken an. Er denkt die Oper nicht mehr nur als Institution und auch nicht nur alleine von der Kunst her, sondern er denkt sie vom Publikum her. Und das bestimmt dann nicht nur den Ort, das Foyer, die Gastronomie, die Garderobe, sondern sich in die Erwartungen des Publikums hereinzuversetzen, wirkt sich natürlich auch auf das Kunstmachen aus und auf die Frage, welche Kunst wollen wir denn in einem Opernhaus?
Ich versuche auch jede Produktion, also jetzt bei allen Neuproduktionen, speziell auch bei Uraufführungen so zu denken, dass ich immer versuche mitzudenken, was würde jemanden interessieren daran, der jetzt nicht in einer Opernblase steckt. Weil das ein neues Werk von Olga Neuwirth für jemanden, der ohnehin schon ein Kenner und Liebhaber zeitgenössischer sogenannter im Großen geschrieben neuer Musik ist, das versteht sich, aber wie erkläre ich jemandem, der sozusagen ganz selten oder vielleicht gar nicht in die Oper geht, warum dieses Werk jetzt der Abend ist, den er hier sehen sollte um jeden Preis. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, also bei allen Werken eigentlich auch mitzudenken, nicht nur das Gesamterlebnis, sondern auch, was ist relevant für jemanden, der nicht per se in einer Opernbubble steckt.
Ja, und wer nicht in einer Opernbubble steckt, der steckt halt mitten in dieser realen Welt. Und wir müssen uns fragen, was kann die Oper den Menschen in der realen Welt geben? In einer realen Welt, die längst selbst zur Bühne geworden ist, in der Politikerinnen und Politiker wie Schauspieler agieren, in der die Inszenierung zur Wirklichkeit geworden ist. Es ist eine vollkommen konfuse Zeit und das findet auch Stefan Herrheim.
In unserer Zeit ist sozusagen die Realität, die Wirklichkeit manchmal künstlicher als die Kunst selbst. Und das setzt auch gewisse neue Voraussetzungen, glaube ich, für unsere Arbeit, weil wir eigentlich auch selbst uns nicht reduzieren können auf ein Verständnis dessen, was wir sind und was wir machen und tun, sondern das muss sich von Mal zu Mal, von Werk zu Werk, von Konstellation zu Konstellation immer wieder neu bewahrheiten. Das hat sich nie geändert über die Jahrtausende, aber in diesem Fall ist es umso explizit notwendiger zu fragen, gibt es überhaupt sowas wie eine Utopie und wie kann man diese überhaupt artikulieren. Ja? Ich glaube nach wie vor sehr stark an diese Unmittelbarkeit des Theaters und die Unmöglichkeit quasi wegzuschauen, wenn man sich auf diese Gemeinde einlässt, die Theater nun mal bildet und die auch eine Kunsterfahrung ermöglicht, hat man zunächst mal eine Stimme. Ob sie gehört wird oder nicht, ist ja letztendlich auch eine Frage des Einzelnen. Insofern ist das eine paradoxe Angelegenheit, weil das Theater nach wie vor einen Freiraum eigentlich gesellschaftlich öffnet, den es sonst nicht mehr gibt, nämlich wo jeder sich selbst auch letztendlich überlassen wird, um diese Tatsache, wir entscheiden, was Realität ausmacht, entscheiden kann. Aber im Kollektiv, ja.
Ja, Stefan Herrheim. Und wenn wir uns in dieser verrückten Zeit fragen, was diese verrückte Kunstform Oper überhaupt noch soll, dann müssen wir uns natürlich fragen, wie wir der Gegenwart entgegentreten. Und das tut auch Tobias Kratzer zuletzt mit seiner Inszenierung der Olga Neuwirth Oper Monsters Paradise.
Ist tatsächlich ein Phänomen, also das Phänomen Trump oder generell das, wofür er steht, etwas, was sie ja analytisch nicht mehr gegriffen kriegen. Also allen steht, uns steht ja allen vor Augen, was gewisse AfD-Aussagen, was Verhaltensweisen von Trump ist, aber sie kriegen das ja diskursiv eigentlich nicht mehr rational eingefangen, weil dieses Verhalten komplett irrational ist. Insofern ist das ein klassischer Stoff, würde ich sagen, für Musiktheater, weil man da natürlich gewisse Ebenen des Menschseins, so hochwürdiges Hängen, die mit Irrationalität zu tun haben, deutlich besser gegriffen kriegt als in einer klaren, säuberlichen politischen Leitartikelanalyse beispielsweise. Klassischer Fall. Mhm. Ich finde aber umgekehrt auch nicht, dass jedes neue Werk oder auch jedes Repertoirewerk sich immer nur mit diesen quasi tagesaktuellen Fragen direkt befassen muss. Es kann genauso komplette Versenkung in einen per se nicht politischen Aspekt unseres Daseins, die aber umso stärker mit Achtsamkeit und Genauigkeit betrieben wird, ein politisches Statement sein, weil man sozusagen dem, wie Sie sagen, Chaos außen herum etwas entgegenstellt, was mit Genauigkeit und Präzision zu tun hat. Und auch das kann Statement sein. Und ich glaube, ein Spielplan sollte beides bieten. Was ich aber schon finde oder was ich entscheidend finde, gerade bei allen Projekten der ersten Spielzeit, sind alles Projekte, die jetzt nicht auf Krawall des Krawalls wegen setzen, sondern die in irgendeiner Form menschenfreundlich, empathisch, auch kommunikativ auf ein Publikum zugehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil warum sollte ich in den Abend gehen, um mich dann beschimpfen zu lassen? Also ich glaube, diese Zeiten sind wirklich vorbei.
Mit anderen Worten, das Skandaltheater von gestern ist passé in einer Zeit, in der eh alles Skandal geworden ist. Sucht das neue Theater, so wie Tobias Kratzer, eher die Umarmung, den Trost, das Menschliche, die Hoffnung, vielleicht auch, ein bisschen wie bei Herrheim, das Kitschige? Vielleicht würde ein Intendant wie Viktor Schoner in Stuttgart da widersprechen. Er setzt auch auf Provokation, zuletzt mit den Meistersingern und Celans Todesfuge oder vorher schon mit Sancta von Florentina Holzinger. Viktor Schoner glaubt, Skandale können durchaus auch eine Stadtgesellschaft bewegen.
Wir haben noch sehr gute Auslastungen, wir haben supergeile Publikumsreaktionen. Und aus der Sicht müssen wir aber Neues denken, deswegen auch zu unserem kleinen Skandalchen Sancta. Da hatten wir plötzlich ganz neue Leute im Theater und haben die Alten nicht verloren. Das ist wichtig sozusagen. Und ich glaube, wir müssen raus aus unserer Bubble und gleichzeitig für Qualität und Ernsthaftigkeit, und ich sage es jetzt mal fast ein bisschen provokant, auch für Selbstzweck oder La Polar auch kämpfen, weil nur das macht Kunst wirklich relevant.
Also doch Kunst um der Kunst willen, Kunst für das Publikum, Kunst für die Institution. Man sieht an diesen unterschiedlichen Herangehensweisen, die sich gleichen in ihrer Leidenschaft des Theaters und darin, dass sie darum ringen, das Theater in die Mitte der Gesellschaft zu stellen, wie vielfältig die Perspektiven auf diese Kunstform Oper heutzutage sind. Aber es geht ja auch nicht nur darum, neue Ästhetiken zu finden, sondern es geht auch darum, besonders für Intendantinnen und Intendanten, ihr Haus personell zu positionieren. Früher war es so, dass selbst die Ensembles der kleinsten Stadttheater fast jedem in der Stadt ein Begriff waren. Die Namen der Sängerinnen und Sänger waren so bekannt wie die Namen von Fußballspielern. Man war Fan dieses Tenors oder der Sopranistin und kam auch deshalb ins Theater. Auch das ist eine lokale Verankerung, auf die der Intendant der Bayerischen Staatsoper in München, Serge Dorny, gerne wieder zurückkommen möchte.
Wir müssen vielleicht, wie wir Sachen gemacht haben in der Vergangenheit, neu denken. Ja, zum Beispiel Ensemble. Wäre es Ensemble, müssen wir ein Ensemble mehr nutzen? Müssen wir ein Ensemble anders nutzen? Müssen wir das Ensemble anders entwickeln? Zum Beispiel, was man vermeiden soll eigentlich, ist ein System entwickeln, der für alle Häuser ähnlich ist. Wir haben eigentlich in der letzten 10, 20 Jahren eigentlich ein System entwickelt für alle Häuser. legitim oder nicht legitim. Wir müssen gucken, jedes Haus hat seine eigene Herausforderung. Und es wird interessant eigentlich, dass was wir versuchen eigentlich für ein Haus, ein System zu entwickeln, die eigentlich funktioniert für das Haus.
Was Serge Donny meint, ist, dass auch die großen Namen, also ein Jonas Kaufmann, sich fest an ein Haus binden sollten, dass es ein Markenzeichen wird, dass der oder die Sängerin irgendwo zu Hause ist, der gute alte Kammersänger. Und tatsächlich, München hat eine Tradition. Es war das Haus der großen Stimmen, es war das Wohnzimmer der großen Stimmen, die dann von München aus in die Welt gezogen sind. Etwas anders sieht das wahrscheinlich Matthias Schulz in Zürich. Er pflegt auf der einen Seite das Opernstudio des Hauses und bildet damit eigene Stimmen aus, aber er setzt auch auf die ganz großen Namen, auf die Aushängeschilder aus der Klassikwerbung und hofft, dass so das Publikum gewonnen werden kann.
Ich finde es schwierig, da so Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben. Also nach der Pandemie hat uns schon gezeigt, so einen starken Kern im Ensemble zu haben, ja, wo wirklich auch, ich sag mal, regionale Kräfte, nenne ich es jetzt mal, gebunden werden. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Aber es ist ja nicht so, dass nicht neue Leute nachkommen. Mhm. Wenn ich jetzt wieder zuletzt Pintin Party oder Lea Di Sondre, ich weiß nicht, wie man so nennen möchte, so wirklich interessante Sänger, die schaffen es ja durchaus auch, eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mhm. Und es braucht auch diesen Luftdurchzug. Es ist auch nicht ganz falsch, wenn ein gewisser Glamour wird auch gefordert. Absolut. Und da sollte man auch nicht, seltsamen Abneigungen dagegen entwickeln oder sowas. Also man hat schon diese ganz großen Namen und es braucht auch dieses eine Haus in Europa, also in der Schweiz, glaube ich, wo man die auch erleben kann. Klar. Aber dann sieht man auch immer wieder dazwischen ganz viele neue Namen, wo ich schon das Gefühl habe, wo man auch sieht, das sind Leute von uns vom Studio, die da einen unglaublichen Weg machen. Und da einfach eine gute Mischung hinzukriegen, ist wahnsinnig wichtig. Und was Sie auch so ein bisschen ansprechen, ist mir schon wichtig auch zu sagen, wenn man so in Richtung 30 sieht, da gibt es schon auch große Sänger, wichtige Sänger, die so nach und nach abtreten werden. Und es gibt diese Sänger, die wenigen, die so die ganz große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich nenne das manchmal so auch Wetten-das-Effekte. Aber das müssen wir doch irgendwie hinkriegen, als Opernhaus insgesamt, aber auch in Zürich, dass die Leute irgendwie auch uns vertrauen, auch mal hinzugehen und sagen, ich werde was Tolles erleben, auch wenn ich nicht jeden Namen auf dem Programm kenne oder sich auch wirklich mal von dem Programm, auch von den Titeln leiten zu lassen. Das ist natürlich, was sich ein Programmmacher immer wünscht, ja. Dass diese Neugier da ist für die Inhalte, die wir machen und dass man uns vertraut, dass wir die richtigen Leute dafür finden. So.
Okay, auch der Blick auf das Ensemble scheint sich zu verändern. Wir lernen aus der Vergangenheit, dass das Ensemble eine Bindung zur Stadt haben muss und dass diese Bindung durchaus auch in großen Städten mit großen Sängerinnen und Sängern funktionieren könnte. Gleichzeitig muss man aber auch den Nachwuchs, also den lokalen Nachwuchs fördern. Mit anderen Worten, auch hier findet gerade eine Suche statt. Und dann gibt es noch ein sehr, sehr großes Problem, nämlich der musikalische Nachwuchs. Wie sollen wir Leute für die Kunstgattung Oper begeistern, wenn in deutschen Schulen, an Grundschulen über die Hälfte des Musikunterrichts ausfällt? Muss die Oper in Zukunft ihr eigenes Publikum heranziehen? Müssen viel mehr pädagogische und didaktische Formate entwickelt werden? Oder ist es eben gar nicht die Aufgabe von Opernhäusern, dort einzuspringen, wo die Bildungspolitik versagt? Viktor Schoner.
Wir müssen ja schneller sein als die Probleme, sozusagen. Wir müssen ja diese Kultusminister davon überzeugen, dass Musikunterricht wichtig ist. Und nochmal, machen Sie eine internationale Perspektive aus, das hilft. Und die Personalchefin von Bosch ist Spanierin, die sagt, bitte schließen Sie alles nur nicht das Theater, weil um überhaupt hier Leute nach Stuttgart zu kriegen, brauche ich irgendwas, was diese Stadt cool macht. Und das ist sicherlich nicht der Bahnhof, wenn ich das sagen darf.
VfB.
Ja, und VfB zurzeit läuft super. Deswegen interessant, auch die Sponsoren, nur um das auch mal zu sagen, apropos VfB, genau die gleichen, die wir auch in der Oper haben. Also sozusagen die VIP-Lounge im VfB ist eigentlich identisch mit der Premierenbesetzung, die wir gestern Abend hatten. Ich glaube, wir müssen eine positive Story machen. Da hilft es nicht, dass die Journalien auch gegen die Hochkultur wettern, sondern da müssen wir alle dafür sorgen, dass es die Bürger und die Gesellschaft, die Wählerinnen und Wähler am Ende wichtig finden, was wir tun. Und dafür müssen wir jeden Tag kämpfen. Hey.
Opern müssen ihre Kampfzone, ihre musikalische Zone, ihre Publikumszone selber erweitern. Das scheint Common Sense zu sein und das sagt auch der designierte Intendant der Deutschen Oper in Berlin, Avil Khan. Er geht sogar noch weiter und sagt, die Bemühungen innerhalb des Hauses und die Strukturen innerhalb des Hauses müssen angepasst werden, sodass eine Oper auch tatsächlich neues Publikum erreichen kann.
Die Aufgaben haben sich schon geschiftet. Früher gab es Lehrer und Schulen, die das von selber konnten. Heute müssen wir das für die Schulen machen. Und wenn wir in der Zukunft Publikum wollen für unsere Kunstformen, dann müssen wir da investieren. Man muss auch viel mehr ins Marketing investieren, in die Kommunikation als früher. Die Abonnenten, die Gott gegeben waren, die stellen in der Zwischenzeit vielerorts die Minderheiten des Publikums dar. Und man muss dann also jede Vorstellung wieder neu in die Gesellschaft tragen, statt dass man so für 80% schon verkauft ist durch die langjährigen Abonnenten. Das braucht viel mehr Menschen auch in gewissen Abteilungen, wo viele Theater unterbesetzt sind.
Abdul Khan redet auf der einen Seite von der Education-Abteilung, auf der anderen aber auch von Presse und Marketing. Opernhäuser müssen sich heute selbst positionieren. Der Kampf um Aufmerksamkeit ist groß geworden und umso größer müssen auch die Strukturen und Anstrengungen innerhalb der Häuser sein. Dass sich Opernstrukturen verändern werden, darüber sind sich alle einig, auch der Intendant der Hamburgischen Staatsoper, Tobias Kratzer.
Ja, natürlich. Also da, aber das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das durchzieht quasi ja alle Gewerke, das Repertoire-System, das Abo-System. Natürlich wird sich da in den nächsten 6 bis 10 Jahren werden sich da größere tektonische Verschiebungen ergeben. Natürlich möchte ich gerne ein Haus sein, das die Bedingungen schafft, die ich gerne an Häusern vorfinde, was Planbarkeit betrifft, was Verfügbarkeit von Solisten, Solistinnen betrifft, was auch sozusagen die Unterstützung durch die Gewerke des Hauses betrifft. Da gibt es ganz viele.
Kommen jetzt neue Tarifverträge noch dazu?
Genau. Das ist eine große Herausforderung, die natürlich einerseits komplett ihre Berechtigung haben, andererseits natürlich die Planbarkeiten für das Haus auf einem immensen Weg erschweren. Aber das sage ich jetzt sozusagen gar nicht, kritisierend, weil diese Bedingungen ja auch total wichtig sind für die Mitarbeitenden. Aber das ist jetzt Part of the Job Description.
Tja, das ist Part of the Job Description eines Intendanten oder einer Intendantin. Das war nur ein kurzer Überblick aus all den Interviews, die wir in den letzten Wochen und Monaten bei Backstage Classical geführt haben mit eben Intendanten, die intensiv über die Zukunft ihrer Häuser nachdenken. Ihr könnt die ganzen Gespräche natürlich auch einzeln nochmal nachhören. Wir haben bei Backstage ja auch Interviews geführt, unter anderem mit Valentin Schwarz aus Weimar, der dort ein komplett neues Führungsmodell ausprobiert, oder mit Heribert Germeshausen, der in Dortmund gerade nicht auf das VIP-Theater setzt, sondern darauf, eine breite Bevölkerungsschicht zu erreichen. Wir haben mit Peter Gelb gesprochen, der darüber redet, wie wichtig es ist, gegenwärtigen Opernstoff auf die Bühne zu stellen, oder mit Katharina Wagner, die darüber spricht, wie ein modernes Festival, Musikfestival aussehen kann und sollte. Wie gesagt, all das könnt ihr in Ruhe nachhören. Natürlich geht es um die große Frage, wie verankere ich mich vor Ort? Welche Relevanz hat die Oper heute überhaupt noch? Und das ist in erster Linie logischerweise eine ästhetische Frage. Und da ist die große Frage, funktioniert die Ästhetik der Provokation wie früher noch, oder muss die Bühne in einer Zeit, in der die Gesellschaft selbst zum Spektakel geworden ist, ganz neue Wege finden? Wir haben gehört, dass es nicht mehr darum geht, das Publikum zu beschimpfen, sondern vielleicht auch darum, das Publikum hin und wieder einfach mal in den Arm zu nehmen. Es geht aber auch um Strukturen innerhalb der Opernhäuser. Haben wir inzwischen durch die Selbstverständlichkeit der Arbeit uns eine Arbeitsweise angewöhnt, in der die Strukturen sich um die Strukturen drehen und nicht mehr um die Inhalte? Also dienen unsere Abläufe an den Opernhäusern wirklich noch den Ideen? Dienen sie noch der Kunst? Dienen sie noch dem, was Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne zu sagen haben? Oder sind sie zum Selbstzweck geworden? Auch das ist etwas, was gerade auf dem Prüfstand steht. Und dann, auch das haben wir von allen Intendanten jetzt gehört, geht es darum, die Oper wieder zu öffnen. Auf der einen Seite natürlich dadurch, dass man sie zugänglich macht, dass die Protagonistinnen und Protagonisten, zum Beispiel die Sängerinnen und Sänger eines Opernhauses, mitten in der Stadtgesellschaft stehen, dass sie Identifikationsfiguren werden. Aber es geht auch darum, diese ganze Idee, die Idee der Musik, die Idee der Oper zu verkaufen in einem Umfeld, in dem es schwer geworden ist, Dinge zu verkaufen und anzubieten, weshalb natürlich auch Opernhäuser der Zukunft in ihr eigenes Publikum investieren müssen, in Education, in die Begeisterung für die Sache und darin überhaupt Menschen zu erreichen durch Marketing, modernes Marketing und eine moderne Öffentlichkeit. All das sind einfach erstmal nur Stichpunkte, über die wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten noch viel diskutieren werden. Nicht nur bei Backstage Classical, aber auch bei uns. Und ich freue mich darüber, dass alle an dieser Debatte teilhaben. Wohin geht die Oper? Ich glaube, sie kann in ganz viele unterschiedliche spannende Richtungen gehen und bewegt sich auch immer weiter. Und wir werden an den unterschiedlichen Orten sehen, wie sie sich wohin entwickelt. Wenn ihr Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns einfach redaktion@backstageclassical.com. Ich freue mich auf euer Feedback und sage für jetzt erst einmal, haltet die Ohren steif. Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com. Und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.